ist doch wohl kaum zu glauben, oder? Oder? Der Mai ist schon wieder oben. Das gibt's doch gar nicht, wie die Zeit vergeht. Oder was sagst du dazu, Noah?
So eine Scheiße, schon wieder ein Monat älter. Ich hatte doch erst vor einem Monat Geburtstag, Mensch, ey.
Ja, schlimm, ne? Also die Zeit vergeht wie nichts Gutes. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserer Fakt My Mai-Sendung, dem, well, jetzt wollte ich gerade mir irgend sowas Blödes ausdenken, dem dynamischen Monatsrückblick von Fakt My Brain, was für ein bescheuerter.
Ja, macht jetzt nicht so viel Sinn.
Nein, wir steigen diesmal mit was ganz anderem ein. Als allererstes natürlich die frohe Kunde, dass wir der erfolgreichste und beliebteste Podcast in Bangladesch sind.
Grüße. In Bangladesch, ja.
Grüße gehen raus an die ganzen Klamottenhersteller.
Und natürlich an die ganz lieben Restaurantbesitzer in Bangladesch, die super tolles Essen machen.
Erzähl mal weiter.
Bangladesch-Essen ist lecker. So, das wollte ich einfach damit gesagt haben.
Ja, und dann haben wir auch mal wieder Props.
Die an rausgehen. Wen?
Ja, jetzt geht's nämlich los. Als allererstes mal gehen auf jeden Fall ganz liebe Grüße und ein herzliches Willkommen als Brainy raus an die Daniela.
Oh, hello Daniela, schön, dass du uns gejoint hast.
Genau. Kleine Story nämlich dazu. Daniela ist eine Bekannte meiner Mutter.
Aha.
Und meine Mutter erzählte mir gerade neulich, ja, die Daniela, die hört ja ab und zu mal euren Podcast und findet das ganz interessant,
was ihr macht. Das ist süß.
Und in dem Zuge gehen dann natürlich auch gleich wieder Grüße raus an meine Mutter, die den letzten Podcast, den sie gehört hat, beim Obstschnibbeln von Obstsalat gehört hat. Mm. Also Grüße gehen in die Küche, mal sehen,
fruchtige ob
und wann
Grüße.
Du diese Sendung hörst. Und der zweite Gruß geht raus an den Charlie, den haben wir auch schon ein paar Mal gegrüßt. Und zwar hat der gerade unsere Sozialpsychologie-Sendung gehört. Und
sein Fazit ist?
Na, sein Fazit ist, dass er uns geschrieben hat, der studiert Sozialpädagogik, meine ich, und hat uns gerade geschrieben, dass wir ja in der Sendung geredet haben über die Prinzipien der Gerechtigkeit und sowas.
Ja, haben wir,
und,
genau.
Und genau dieses Thema hatte er an der Uni auch in seinem Seminar zum Thema Sozialstaat und Sozialpolitik. Und da kam mir die Idee, wenn wir schon anscheinend ja auch häufiger so akademische Themen in unserer Sendung haben, ja gut, in unserer Psychologie-Sendung ja sowieso, vielleicht sollten wir uns mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, die Fuck My Brain Universität zu gründen.
Ja, die Fuck My Brain Universität zu Hamburg in dem Fall.
Ja, wo auch immer.
Privatuniversität.
Das
pro Monat kostet dann der Mitgliedsbeitrag 490.
Die Studiengebühr.
Wir sind ja nicht hier in der freien Marktwirtschaft, so wie die CDU das uns immer regeln möchte oder die FDP. Nee, bei uns kostet es 490 Euro plus natürlich 18.000 Euro Aufnahmegebühr. Ne, man kennt das ja von den Semmelweis-Universitäten für die Mediziner. Da
müssen wir ja auch von irgendwas leben.
Wir müssen dem ja auch ein bisschen Konkurrenz machen. Ne?
Und, das ist ja auch wichtig. Letzten Endes schlage ich dann vor, dass es dort nur einen Studiengang gibt. Der Einfachheit halber, selbstverständlich. Und den Studiengang, den nennen wir, wie nennen wir den denn? Human Being. Master of Human Being oder so nennen wir den dann.
Master of HB.
Genau. Nicht mit den Zigaretten verwechseln, liebe Brainies. Also dahin gehen die Grüße raus und ansonsten würde ich ganz gerne einsteigen in die Sendung mit...
steigen wir mal kurz ein.
Ja, mach mal die Tür auf, dass wir einsteigen können. Okay. Würde ich gerne einsteigen in die Sendung mit einem Ausschnitt einer ganz, ganz wichtigen und ja, bedeutungsvollen Rede.
Ich bin immer noch bei Ausschnitt hängen geblieben.
Ja, was bist du denn, weil du immer allen Leuten in den Ausschnitt guckst?
Genau, richtig.
Nein, also bei einer wichtigen und bedeutsamen Rede, aus der ich euch einfach ganz gern mal einen Ausschnitt vorlesen wollen würde, den wir uns ja alle so ein bisschen zu Herzen nehmen könnten und der uns doch so ein bisschen auch zeigt, was auf dieser Welt so wirklich los ist und was so die wahre Natur des Menschen eigentlich auch ist. Mhm. Und da wir uns ja öfters mit solchen Themen beschäftigen, dachte ich, das ist generell ganz spannend. Halt eine Rede, die auch im Mai gehalten wurde. Ich sage dann nach diesem Ausschnitt, von wo die Rede stammt. Ich lege einfach mal los. Ne?
Leg mal los, ja.
Alles klar. Wir alle kommen von verschiedenen Planeten, Galaxien und sogar Universen und gehen auf der Erde durch Erfahrungen. Wir sind jedoch immer noch auf spiritueller Ebene mit unserer Seelenfamilie und unserem Heimatplaneten verbunden, damit wir unseren Weg nach Hause finden, nachdem wir unsere Erfahrungen auf der Erde beendet haben. Durch den Impfstoff wird die Person von ihren Seelenmitgliedern und auch vom Heimatplaneten getrennt. So, das soll
Zitat
ich
Ende. Zitat Xavier Ende. Naidu, Telegram.
Ich weiß tatsächlich
2021.
Nicht, wie der Typ heißt, aber es ist eine Rede, die auf einer Querdenken-Demo in Ingolstadt gehalten wurde.
Ja, also
wurde.
Ich finde das ja ganz logisch, was der da repräsentiert, ne? Wenn man
natürlich.
Sich den
mir
Impfstoff.
Hat das die Augen geöffnet.
Also ich meine, ich habe mir jetzt ja auch den Impfstoff in die Arme schießen lassen.
Ja, seitdem
und
bist du auch nicht
jetzt,
mehr.
Jetzt bin ich nicht
hast
mehr verbunden.
Hast du schon verbunden. Den Test gemacht?
Nee, welchen?
Hast du das nicht mitbekommen im Internet, was da die
Verschwörungstheorie?
Du musst dir jetzt einen Magnet an den Arm halten und wenn der kleben bleibt, dann,
haben
hast,
wir einen Magneten hier?
Dann hast du einen Mikrochip im Arm.
Oh ja, das wäre cool. Und hat das schon irgendwie geklappt? Gibt es da Videobeweise
ja,
dafür?
Ja, gibt es natürlich ganz viele.
Ja, mit Uhu Patafix wahrscheinlich reingeklebt.
Also
ne?
die Leute, die Verarschungsvideos gedreht haben, die haben dann immer so eine Uhu-Tube in der Hand und sagen, seht ihr hier? Also, und so. Aber auf Telegram total beliebt als Beweis, nach der Impfung sich ein Magnet daran halten und wenn der hält, dann sind da Mikrochips auf einmal drin.
Ja, also ich wusste auch gar nicht, dass Mikrochips mit so kleinen Prozessoren funktionieren und dann halt auch noch, also woraus ziehen ihre Energie? Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen Ingenieurs-Podcast,
ja,
damit möchten wir uns nicht beschäftigen?
Ich weiß auch nicht.
Ich fühle mich auf jeden Fall schon ganz fremdgesteuert.
Du hast ja deine erste Impfung schon hinter dir, ne?
Genau, richtig.
So, hat man dir da auch gesagt, abgesehen von dem zweiten Impftermin, in welchen Intervallen du wieder zum Arzt gehen musst, damit die Batterien von den Mikrochips getauscht werden?
Ja, haben die tatsächlich schon. Also ich habe den nächsten Termin für in 2 Wochen bekommen. Dann muss die Batterie nochmal aufgeladen werden, 2 Wochen vor der zweiten Impfung natürlich.
Ach so.
Ne? Damit natürlich dann auch... Ja, der zweite Chip in mich implantiert werden kann, diesmal nicht im linken, sondern im rechten Arm, weil anfangs war das ja, ich bin ja Rechtshänder, deswegen in den linken Arm und jetzt andersrum. Das muss ja beidseitig andocken, um dann halt ja künstliche Dendriten zu bilden, die dann in mein zentrales Nervensystem einschießen.
Damit die Zugriff auf beide Gehirnhälften.
Ja, genau, richtig, gut erkannt. Also so effizient ist die Technologie schon von heute, dass wir uns mit Mikrochips ja fremdsteuern lassen können per BioNTech-Impfung. Finde ich klasse. Finde ich super, weil dann muss ich auch irgendwann ja keine Steuern mehr zahlen, dann, ne, weil ich bin dann ja ein Roboter, also mit kein Mensch mehr, also auch kein Bürger. Hat doch nur Vorteile.
Nicht nur die Vorteile, denn gilt ja für dich das Strafgesetzbuch wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja. Siehst du mal.
Zum Beispiel.
Siehst du mal.
Nun gut, aber wenden wir uns ernsthafteren Themen zu, die.
Dann wirst du nicht zum Querdenker, sondern zum Querschläger, ne?
Ja. Die im Mai passiert sind und tatsächlich möchte ich an allererster Stelle ein kleines bisschen Werbung machen. Und zwar für eine Initiative, der wir vor geraumer Zeit schon eine ganze Sendung gewidmet haben, nämlich der Initiative Abstimmung 21. Da gibt es nämlich auch Neuigkeiten zu verkünden, denn in diesem Monat hat diese Aktion Abstimmung 21 oder die Initiative Abstimmung 21 das Abstimmungsheft veröffentlicht, was parallel zur Bundestagswahl, ihr erinnert euch, dass wir darüber gesprochen haben, zur Abstimmung gebracht wird, ist im Internet einzusehen. Es gibt 4 Themen, über die dort abgestimmt werden wird.
Welche sind's?
Danke, dass du fragst. Das erste Thema ist das Thema Widerspruchsregelung bei Organspende.
Aha.
Das zweite Thema ist das Thema keine Profite mit Krankenhäusern. Da geht es darum, ein gemeinwohlorientiertes Finanzierungssystem einzuführen.
Das finde ich gut.
Finde ich auch. Das dritte ist Volksabstimmung auf Bundesebene. Und das vierte ist Klimawende 1,5 Grad, was eine Neuausrichtung der Klimapolitik halt fordert.
Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen kritischer aufgestellt. Wir sind ja momentan schon bei 1,3 Grad. Und da frage ich mich halt, mit 1,5 kommen wir lange nicht mehr hin. Wir müssen uns mit den unter 2 Grad vielleicht mal zufrieden geben, ne? Also die Erde dreht sich ja weiter. Aber ist egal, ja, das ist nur so ein Einschub gewesen.
Ja, ja, ne? Nee, alles gut, aber ich muss mich da selber gedanklich mal irgendwie auf den Stand bringen. Und weil du gerade sagtest, unter 2 ist ja die Paris-Forderung, meine ich, ne?
Ja, also eigentlich war ja von Anfang an 1,5 Grad irgendwie angedacht, dann war unter 2 angedacht, jetzt ist halt so, ja, wir versuchen das alle, aber nach aktuellen Berechnungen kommen wir jetzt irgendwie auf 3,7 Grad. Also
ja, es muss sich in kurzer Zeit radikal was verändern.
Die größte also es hat sich jetzt auch eine der größten Eisschollen gebildet, weil die von irgendwie vom Nordpol, von einer riesigen Eisinsel, sage ich mal, abgebrochen ist, ne, weil es halt so warm dort ist. Also Klimazustände, die sind krass.
Ja. Ja.
Wir merken es ja auch jetzt schon, es ist gerade kein Sommer.
Noch nicht, nee. Wir haben also im Mai haben wir richtig schönes Aprilwetter gehabt quasi.
Ja, wie war das denn vor 10 Jahren? Also da war im Mai halt schon strahlender Sonnenschein, wärmere Temperaturen. Im April war dann halt ganz normal immer so der April, er macht, was er will, ne? Ist jetzt halt nicht mehr so, ist jetzt im Mai. Die Jahreszeiten verschieben sich.
Ja, ich meine, das kann nächstes Jahr auch schon wieder ganz anders aussehen. Schauen wir mal. Aber es wird ja wieder so Experten geben, sollte es dieses Jahr zum Beispiel einen kühlen Sommer geben, was ja vielleicht sein kann, wir wissen es ja alle nicht, dann sehe ich schon die ersten Leute wieder, ja, von wegen Erderwärmung. Sieht man doch, der Sommer ist doch kalt, Erderwärmung gibt es doch überhaupt gar nicht.
Hey, Leute haben das noch nicht so ganz verstanden, was das bedeutet. Weißt, ne? Ja, natürlich. Also ich meine, irgendeine Rechtfertigung braucht man ja, um seine Verhaltensweisen weiter fortführen zu können und sich nicht verändern zu müssen. Ne? Ja,
klar, auf jeden Fall.
Aber wir können in der Politik nicht mit Verboten arbeiten, ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Abstimmung 21, wie gesagt, geht gerne auch mal ins Internet oder auf Social Media. Abstimmung 21 ist auch auf Instagram vertreten. Wenn ihr es als Suchbegriff bei Google eingibt, findet ihr auch die Homepage. Und da könnt ihr euch eben halt schlau machen und könnt euch auch anmelden und Wahlunterlagen sichern und so weiter und so
richtig.
Fort. Haben wir natürlich schon längst getan. Macht das bitte gerne auch. Unterstützenswerte Initiative.
Gerne mal supporten, vor allen Dingen auf Instagram. Die sind ja noch relativ klein und das ist ein echt gutes Gemeinwohlprojekt. Dementsprechend kann man das gerne mal unterstützen, statt dem Influencer, der schon 1,3 Millionen Abonnenten hat, seinen Follow zu geben. Ne? Manche Dinge im Leben sind
das
einfach.
Das habe ich jetzt gar nicht so auf der Themenliste, aber in...
Du schlägst die Hände schon halb wieder über dem Kopf zusammen. Es ist so schlimm.
Ja, ich hab jetzt gerade die Tage auf YouTube habe ich so ein Video gesehen. Wir haben doch auch letztes Jahr, als wir über wie ist das, Stars unter Palmen oder was, wo die da die
Promis unter Palmen.
Promis unter Palmen, genau.
Ja, ja.
So, da hatten wir doch auch mal einen Teil einer Sendung gemacht.
Jetzt redest du nicht über Sebastian Jotta und dass er aufgeflogen ist durch Marvin, der dann dieses Influencer-Projekt gemacht hat. Der hat ja, kleine Info für euch Brainies vorab, vielleicht Marvin ist ein YouTuber.
Marvin meine ich tatsächlich nicht an der Stelle, aber das du meinst hier mit
Hydro-Hype.
Mit Hydro-Hype. Das habe ich auch gesehen.
So, das ist geil. Auch richtig, also nice. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss für euch, liebe Brainies. Es gibt einen YouTuber, der heißt Marvin, der deckt immer gerne so ein bisschen, Missstände auf nicht in der Influencer-Welt, sondern generell in der Gesellschaft so. Und er hat sich jetzt das Projekt vorgenommen, dass er doch mal ein eigenes Produkt entwirft. Hydrohype ist eine Gesichtsmaske, beziehungsweise Gesichtscreme, ist alias Gleitgel, und hat das an Influencer geschickt. Die sollen das bitte bewerben, hat sich also als eine Multimedia-Agentur ausgegeben, die ein Produkt vertreibt und hat dann natürlich dafür Geld bezahlt. Einige Influencer sind dann darauf angesprochen und haben natürlich auch dann ihre Geschichten erzählt, wie ich habe das schon 2 Monate getestet.
Gefiltert.
Genau, da waren dann auch so tolle Zutaten drin, wie Pipi Kaka Seed Oil und Urangestein gefiltertes Wasser.
Irgendwas Wasser, ja.
Irgendwie so, ne? Ja, ja, also alles, was Uran gesteigert ist, würde ich mir jetzt nicht ins Gesicht schmieren. Aber er hat Missstände auf.
Pipi Kaka Seed Oil auch nicht,
ehrlich gesagt. Er hat auf jeden Fall tolle Missstände aufgedeckt und darunter auch Sebastian Jottas Missstand.
So, und da gibt es noch einen anderen, nämlich den ehemaligen Cutter von Rezo.
TJ, Tim,
genau.
Jacken.
Und der hat nämlich zu Sebastian Jotta...
Das habe ich gestern gesehen,
Alter, ich bin ja fast vom Glauben abgefahren. Ne? Nicht jetzt TJ, dass ich den besonders cool finde oder so, aber wenn das halt alles stimmt, wovon ich erstmal ausgehe, weil der ja auch alles mit Quellen belegt hat, ist was ist dieser Jotta für ein... Ich habe ja damals schon gesagt, was das für ein Spaß
Frauen,
ist, ne?
Also ich bin dafür, dass Frauen sich in alle 3 Löcher ficken lassen müssen, genauso wie in den Arsch, ne? Weil ich bin ja ein Mann. Gott, also ich weiß nicht, was denn für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung er besitzt, aber die ist sehr außergewöhnlich.
Wenn die Frau beim Sex nicht kommt, dann ist das ja deren Schuld und nicht meine. Das interessiert mich doch nicht.
Das ist halt witzig, dass er auch so indirekt zugegeben hat, dass er nach 20 Sekunden kommt. Ne?
Ja, stimmt.
Das ist schon witzig. Eins muss man ihm lassen. Kleinen Schwengel hat er bestimmt. Aber um einen kleinen Abriss von der Persönlichkeit von Sebastian Jotta zu geben. Er spricht Menschen nicht direkt an, er spricht seine Assistentin an und seine Assistentin spricht dann die Menschen für ihn an.
Ja, beziehungsweise er hat ja eine Assistentin, die für ihn seine anderen Mitarbeiter, also Da gab es halt so eine Szene, wo drei Leute zusammen im Auto sitzen, Sebastian Jotta und zwei seine Mitarbeiterinnen, und er sagt dann zu der einen Mitarbeiterin, sag doch bitte der anderen, die möchte bitte das und das aufschreiben. Weil er halt mit
Handy,
bis auf seine Assistentin,
mit seinen Mitarbeitern nicht persönlich redet. Und schreib das mal auf, hat der Sebastian gesagt.
Ja, unfassbar.
Der Typ ist einfach nur maßgeblich gestört und hat, glaube ich, ganz viele Minderwertigkeitskomplexe, die er kompensieren muss, aber dazu vielleicht mal wann anders.
Ja, genau. Das gehört, eigentlich wollte ich das in dieser Sendung gar nicht, aber das
ist
irgendwie...
Ist ein interessantes Thema, ist ein sehenswertes Video von TJ.
Jetzt sind wir kurz abgeschwoffen, sozusagen.
Ja, aber schwobbeln hier jetzt nicht rum, ne?
Apropos Missstände aufdecken.
Ja.
Du hast auch einen Missstand aufgedeckt.
Ja, ich habe einen Missstand aufgedeckt.
Dann lass mal hören.
Ein Missstand. Jetzt muss ich wieder an das Wort Missgeburt denken. Ups, alle, Entschuldigung.
Naja, vielleicht sind das ja auch, nee, das wäre jetzt zu hart, aber ich wollte gerade sagen, vielleicht sind das ja auch Missgeburten, die sich das ausgedacht haben.
Ich weiß, maybe. Nicht. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie Psychotherapie jetzt schwer gemacht wird.
Ach ja.
Da war ja was in den sozialen Medien in den letzten Tagen. Ja, und wir alle wissen, dass die psychischen Erkrankungen in Zeiten der Digitalisierung und vor allen Dingen auch in Zeiten von Corona ja exorbitant angestiegen sind und auch weiterhin steigen.
Das werden wir ja die nächsten 2-3 Jahre erst erfahren, wie viel Leid das verursacht hat.
Aber das, was sich gerade abzeichnet, ist schon relativ groß, und durch die Digitalisierung wurde das Ganze ja auch schon entfacht vor Corona. Aber statt Menschen den Zugang zu einer Therapie zu vereinfachen, kommt jetzt das Bundesgesundheitsministerium auf die glorreiche Idee, die äußere Hürde, also den Zugang zu einer Psychotherapie, erschweren zu wollen. Hm. Und das Ganze soll durch ein Raster geschehen, wo kein vernünftig denkender Mensch durchsteigt.
Und ich habe gedacht, Rastertherapie hat irgendwas mit Kiffen oder so zu tun.
Ja, dachte ich auch, und Rastafari und so, ne? Aber ist nicht der Fall, denn mit der Weiterentwicklung des Gesetzes zur Gesundheitsversorgung, auch kurz GVWG genannt, soll das Gesetz um eine Regelung ergänzt werden, wodurch die Möglichkeit zur Psychotherapie für PatientInnen noch bürokratischer als wie bisher gestaltet wird. Es geht hier nämlich nicht um einen weiteren Bogen, der von einem Facharzt auszufüllen ist, oder einen weiteren Therapievertrag, der geschlossen wird, bevor der jeweilige Mensch eine Therapie anfangen kann, sondern es geht um eine Begrenzung bzw. die Ermöglichung von Therapiestundenanzahlen.
Mhm. Na? Also quasi, das ist ja quasi so eine Angleichung an das restliche Gesundheitssystem, dass bei einer Diagnose schon steht, aha, so viel
so ein Kontingent
steht dem Patienten
du
zu, und dann
aber
hat es vorbei.
Wir greifen im Ganzen mal nicht vor, denn dafür soll der zuständige Bundesausschuss erstmal prüfen, inwieweit die Versorgung von psychisch kranken Menschen nach dem Bedarf gerecht und Schweregrad orientiert, wie du es gerade angesprochen hast, sichergestellt werden kann. Und anstatt.
Entschuldigung, dass ich da jetzt zwischendurch lache, aber es kann ja jetzt schon keine. Also jeder, der irgendwie mal mit psychischen Problemen zu tun hat, weiß ja, wie lange man jetzt schon auf einen Therapieplatz wartet.
Ja, nämlich ewig, außer du bist super flexibel und dann kriegst du halt relativ schnell einen, ne? Aber das hat halt auch mindestens noch Wartezeiten von 3 Monaten.
Ja, und das ist, also 3 Monate ist ja schon, wie du selber auch sagst, ist ja schon schnell. Die Regel ist ja mehr so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr.
Ja, aber das ist gar nicht das, was so krass ist. So, nämlich anstatt einer individuellen Diagnose und Behandlung sollen jetzt zukünftig PatientInnen durch ein Raster beurteilt werden, was ihnen mal mehr oder mal weniger Bedarf an psychotherapeutische Versorgung zugesteht. Und nicht nur in den sozialen Netzwerken wird dieses Vorhaben des Bundesministeriums unter dem Hashtag Raster Psychotherapie aufs Schärfste kritisiert, sondern auch PsychotherapeutInnen bedauern diesen Vorschlag und kritisieren diesen auch sehr extrem, und das zu Recht. Nicht nur aus dem Grund, dass jetzt TherapeutInnen die Kompetenz abgesprochen wird, Therapielänge und Diagnoseverfahren selber zu planen und beurteilen zu können, sondern auch, weil jedes Patientenleiden nun mal individuell ist und nicht generalisiert mal eben so abgetan und geplant werden kann, wie das zu therapieren ist. Und im Übrigen, ganz nebenbei, in Deutschland werden bereits Diagnose, Erstellung und Behandlungsdauer innerhalb eines vorgeschriebenen Kontingents geplant. Ein Raster macht diese bisher eh schon sehr kurze Therapiezeit noch kürzer, wodurch eine Stabilisierung des Menschen weniger gesichert werden kann. Denn letztendlich bleibt es auch, wie es ist. Diagnose ist mal eben ein Prozess. Also eine Diagnose kannst du ja nicht so stellen, da gehört auch Vertrauensarbeit zu.
Allerdings.
Und die Bestimmung zeigt, wie weit entfernt von der Praxis gemanagt wird und dass der ökonomische Kurs weitaus mehr im Vordergrund steht als das Patientenwohl. Getreu dem Motto, hast du die psychische Erkrankung, Störung, bekommst du x Therapieeinheiten und wenn du dann dich immer noch schlimm fühlst, dann hast du eben Pech gehabt und musst zusehen, wie du von alleine klarkommst. Na, nur, und das ist ja das Problem, ist bei jeder Art von Störung und Krankheit wird es nicht besser, wenn man nichts tut, sondern es verschlimmert sich exponentiell. Also, was ziehen wir jetzt für ein Fazit aus der ganzen Sache? Das ist ja die große Frage dahinter. Es ist nach meiner Meinung nicht sinnvoll, alles generalisiert zu managen, sondern die Individualität des Menschen zu sehen. Und nur weil jemand nur Depressionen hat und keine bipolare Störung, kann man PatientInnen nicht den Anspruch auf eine akkurate Hilfe absprechen und Behandlungseinheiten nach einem Patientrezept vorgeben. Erstens ist das unmenschlich und zeugt von einem gestörten Managementgedanken, welcher nur auf Gewinnmaximierung aus ist. Und zweitens rettet das kein Menschen. Überhaupt gar nicht. Im Übrigen, wenn ihr die Petition gegen die Rasterpsychologie unterschreiben wollt, um mit uns allen ein Zeichen zu setzen, dass die Aktion eine riesige Schnapsidee ist, dann gebt gerne bei Google keine Rasterpsychotherapie Herrspahn ein und klickt auf die change.org-Seite. Hier findet ihr die Petition zum Mitunterschreiben. In der Hoffnung, dass wir eine große Mehrheit werden, die laut ist und klar macht, dass Psychotherapie nicht so festgesetzt werden kann. Also, wer kommt auf diese Schnapsideen?
Ja, hast du doch gerade gesagt, das Gesundheitsministerium.
Ja, ne? Aber
mein Fazit übrigens, du hast ja ein Fazit gezogen, da will ich auch ein Fazit ziehen. Mein Fazit lautet wie folgt: Liebes Gesundheitsministerium, schämt euch.
Ja.
Das ist mein Fazit.
Das ist wirklich eine ganz große Schande. Also, es ist ja jetzt schon so, dass du, weiß ich nicht, wenn du eine Verletzung am Knie hast, wird ja jetzt schon vorgegeben, mit dem Medikament am besten und dann auch mit dem Therapieverfahren, weil das am günstigsten für die Krankenkasse ist, weil die Krankenkasse bezahlt ja nicht das bessere Therapieverfahren.
Ich sag mal so, kurz gesagt, das ist jetzt ein bisschen sehr verkürzt dargestellt, was ich sage, aber vom Prinzip her ist es so, du gehst zum Arzt, der Arzt stellt eine Diagnose gemäß ICD-10-Schlüssel, ja, was weiß ich, B35.7 und dann sagt die Krankenkasse B35.7 375 Euro.
Ja, so. Super. Wofür zahlen wir jeden Monat 108,75 Euro ein, ne?
Ja, aber so in etwa etwas verkürzt dargestellt läuft das eben halt so. Und das ist alles andere als individuell. Und deswegen tun sich ja manchmal Ärzte auch so schwer, was für eine Diagnose sie jetzt tatsächlich, nicht was sie dir erzählen, sondern was sie aufschreiben. Weil der Arzt will natürlich, der weiß, was du hast und weiß, was er tun will. Und jetzt muss er sich natürlich überlegen, mit welcher Diagnose habe ich denn überhaupt die Mittel zur Verfügung, um meinem Patienten zu helfen? Und dann wird halt so gesehen ein bisschen die Krankenkasse angeflunkert vom Arzt, weil der das aufschreibt, was halt vom Budget her ihm erlaubt, seinen Patienten zu helfen.
Ja, dass dieses System dysfunktional ist, total. Das versteht man doch schon von vorhinein. Und als ob die Menschen, die bei der Krankenkasse sind und da arbeiten, nicht selber zum Arzt gehen und der Arzt genau denselben Bums da macht. Also, ne? Irgendwie ist das ja sich selber verarschen. Das ist Profitgeilheit. Das ist richtig schlimm. Deswegen sage ich ja auch, das ist ein gestörter Managementgedanke. Wie kann man sowas verfolgen? Also
keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Jetzt auch noch weiter mit der Gesundheit der Menschen irgendwie Geld machen wollen. Naja.
So ist das.
Was hast du mitgebracht?
Was habe ich noch mitgebracht? Ja, es gibt, wie soll ich das sagen? Es gibt Neuigkeiten von einem alten Freund unserer Sendung, möchte ich sagen, von dem Luca. Über den haben wir ja auch schon mal vor Monaten oder vor einem halben Jahr oder keine Ahnung berichtet. Den
Luca schenkt ein, jo.
Mit Nachnamen Schenko, mit Vornamen Luca, hat mir ja damals gesagt. Und wenn ich diesen Namen sage, wisst ihr wahrscheinlich alle schon, worum es geht. Kurz zusammengefasst, es gab einen ganz, ganz normalen, innereuropäischen Linienflug von Griechenland nach Litauen oder genauer gesagt von Athen in Griechenland nach Vilnius in Litauen, von Hauptstadt zu Hauptstadt. Und kurz bevor das Flugzeug die belarussische Grenze nach Litauen erreicht hat, wurde dieses Flugzeug von der belarussischen Luftwaffe abgefangen und unter dem Vorwand, es gäbe eine Bombendrohung und es sei eine Bombe an Bord, wurde das Flugzeug umgelenkt nach Minsk, weil gesagt wurde, das muss jetzt schleunigst an den nächstgelegenen Flughafen. Dabei war Minsk zu dem Zeitpunkt viel weiter weg als Vilnius, aber okay. Umgeleitet und als sie dann gelandet sind, sind im Flugzeug mehrere Personen aufgestanden und haben einen Blogger und YouTuber, glaube ich, ist er gewesen, namens Protasevich, verhaftet. Das waren drei Leute vom Geheimdienst, belarussischen Geheimdienst und man vermutet es zumindest einer vom russischen Geheimdienst. Und die haben den eben halt, ja, festgenommen und quasi verschleppt. Zunächst mal wusste auch keiner, wo der ist. Mittlerweile ist ja auch schon so ein Video aufgetaucht, wo man ihn sieht, wie er stark geschminkt, damit die ganzen blauen Flecke im Gesicht nicht zu sehen sind vor der Kamera. So eine Meldung verließ, dass er hier super behandelt wird und demnächst ein Geständnis ablegen wird, dass er halt irgendwie zur, was weiß ich, hier zum Aufstand aufgerufen hat oder sonst irgendetwas. Und Fakt ist, wenn er dieses Geständnis ablegt, dann wird er umgebracht, weil darauf steht die Todesstrafe dort. Und das ist halt so eine Sache, die die EU jetzt natürlich auch in Aufruhr gebracht hat, weil das einfach ja innerhalb der EU, zwei EU-Staaten, wo ein Flugzeug geflogen ist, auf einmal kommt da so ein abgefuckter Diktator und sagt, jo, ich entführe jetzt mal das Flugzeug quasi.
Das ist halt schon krass, was alles im Osten abgeht, ne?
Ja, also,
ich will Russland, das einfach auch mal Türkei, Weißrussland.
Ja, ich will gestört. Das mal so ein bisschen als Warnung sagen, auch hier in Deutschland. Das sind Dinge, die passieren, wenn wir es mit totalitären Staaten zu tun haben. Und wenn wir es zulassen, auch in Europa, dass die Staaten immer totalitärer werden und Leute mit totalitären Gedanken irgendwie Machthaber werden in irgendeinem Land, dann sind genau das die Verhältnisse, zu denen das führt.
Ja.
Und das sieht man überall auf der Welt in solchen Staaten. Also das ist jetzt kein belarussisches Problem oder irgendwie sowas, jetzt nur auf den bezogen. Du hast ja eben gerade noch so ein paar andere Beispiele gesagt. Ich kann nach Russland gucken, ich kann in die Türkei gucken, ich kann nach, das haben wir zwar eigentlich gar nicht als Meldung, in Syrien gab es jetzt doch auch gerade Wahlen. 95% haben Assad wiedergewählt, so, ja, lächerlich. Mhm. Mit Sicherheit nicht, wann das demokratische Wahlen so.
Safe, war das gefaked? Ja, auf jeden.
Also da braucht man ja nur in solche Länder zu gucken, dann sieht man ja, was los ist. Und ich finde, das sollte uns allen eine Warnung sein, dass wir in keinem Fall in irgend so eine rechte, totalitäre Gedankenwelt irgendwie abrutschen dürfen und sagen müssen, das ist die Lösung für irgendwelche Probleme. Aber zur AfD kommen wir ja später in der
Sendung. Ja, genau, da kommen wir ja später nochmal im Rahmen unserer Sendung zu. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir jetzt mal ein bisschen Unterbrechung machen, dass wir Energie schöpfen können. Nein?
Nee, weil zum Thema Energie habe ich noch eine kurze Sache, bevor wir dann in die Playlist gehen.
Wunderbare Überleitung, dann mach doch gerne noch einmal die Überleitung zur Energie.
Ja, denn es gab wieder im Mai auch ein hoffentlich wegweisendes Gerichtsurteil in Den Haag tatsächlich. Oh. 7 Umweltschutzverbände haben nämlich Shell verklagt.
Oh, geil.
Wegen CO2-Emissionen und so weiter und so fort und haben tatsächlich Recht bekommen. Das Gericht hat geurteilt, dass Shell für CO2-Emissionen verantwortlich ist und bis 2030 im Vergleich zu 2019 45% an CO2-Emissionen einsparen muss. Und das gilt nicht nur für Shell, sondern auch für die Zulieferer von Shell und für die Endabnehmer von Shell. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ein Gericht so ein Urteil gegen einen einzelnen Konzern gefällt hat. Mhm. Wir erinnern uns, dass es ja einmal gegen die Politik schon so ein Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht gab.
Ganz genau, ja. Initiiert von Fridays for Future, richtig. Beziehungsweise auch von Scientists for Future.
Und jetzt ist halt der Unterschied, jetzt ist das ein Unternehmen und das wird so ein bisschen auch als Präzedenzurteil sozusagen angesehen und die Vermutung liegt bei vielen Leuten jetzt nahe, dass in naher Zukunft es noch mehr Klagen auch gegen andere Konzerne geben wird, die sich dann natürlich immer auf dieses Urteil auch berufen können. Von dem her kann ich das auch nur begrüßen.
Ist auch sinnvoll, es ist schön, dass so ein Schritt getan wird in die richtige Richtung, weil Klimaschutz, ja, wie gesagt, war, wie kann das sein, dass Klimaschutz eingeklagt werden muss bei größeren Konzernen, aber na, das ist ja so oder so der Fall, dass 70% der globalen Emissionen von den 100 größten Unternehmen emittiert werden und dementsprechend haben wir da ein riesig großes Problem. Wenn man da nur mit der Justiz rankommt, der dann bitte, dann muss es halt so sein.
Da spreche ich einfach mal mit den Worten unserer Bundeskanzlerin oder mit einem Ausspruch, den sie immer gerne nimmt in einem anderen Kontext, indem ich sage, Klimaschutz ist alternativlos.
Das ist wahr. Ist einfach. Und mit so diesen Worten gehen wir in die Wir sind zurück mit der Late Machado Playlist.
Yippie!
Und die findet ihr, indem ihr auf unseren Fuck My Brain Instagram Account geht, in die Highlights, auf den Ordner Playlist und wichtige Links klickt und oben links auf Playlist öffnen. Und dann seid ihr schon am Start.
Das ist ja ganz einfach.
Das ist ja was ganz Neues. Und heute, sorry, dass ich so nebenbei schmatze, ich musste mir gerade diesen leckeren Ilka-Riegel reinschmeißen. Sehr lecker in der Farbe Pink. Und frage Tobi an dieser Stelle schmackhaft und sehr genussvoll, was du auf die Late Machado Playlist setzen möchtest.
Ja, nicht nur möchtest, sondern auch tue tatsächlich. Eine Band, die ich letztens schon mal auf die Playlist gesetzt habe und die ich sehr zu schätzen gelernt habe in der letzten Zeit, nämlich von der Band Seether, das Lied Here and Now.
Nice, okay, super. Ich werde von Atterboy, Jack and Blow auf die Late Machado Playlist setzen. Auch ein kleiner fanziger Song, den ich heute Morgen gehört habe, als zur Arbeit gesteppt bin und der mich sehr motiviert hat.
Und da hoffen wir, dass wir euch wieder ein kleines bisschen auch musikalische Unterhaltung bieten können.
Aber natürlich. Mit unserer
Late Machado Playlist. Oder wie wir sie jetzt, wenn wir über WhatsApp miteinander schreiben, dass wir, wie wir sie seit kürzerem nennen, der LMP.
Die LMP.
LMP.
LMP. Und damit sind wir in unserem zweiten Teil angekommen. Yes. Und du startest, Tobias.
Ja, mache ich doch mal. Und zwar bin ich, ja, nein, Skandal ist jetzt ein zu großes Wort. Aber
Skandal!
Ich bin auf etwas gestoßen auf Twitter. Wir haben eine Politikerin in Deutschland von der CSU, genauer gesagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Da springt mir der Brokkoli ins Gesicht, du.
Ja, die, glaube ich, irgendwie zu viel Brokkoli geraucht hat. Wer das mit dem Brokkoli nicht versteht, dann Pech gehabt. Alle anderen, wir haben irgendwann in der Sendung schon mal darüber geredet, was das mit dem Brokkoli auf sich hat. Vielleicht erinnert ihr euch. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie zu viel Brokkoli geraucht hat, denn sie hat auf Twitter etwas beworben, eine Aktion, eine Informationsaktion zum Thema Drogen, die von der Bundesregierung wohl ins Leben gerufen wurde. Da geht es um Videos zu verschiedenen Themen, die mit Drogen zu tun haben. Und auf Twitter wirbt sie halt, dass diese Serie startet mit einem Video von unserer lieben Freundin Mighty.
Ja, und scheiße nur, dass Mighty davon nicht Bescheid wusste, genau, und dann über Twitter erfahren musste, dass sie Teil einer Kollaboration des der Bundesdrogenbeauftragte ist. Wie nennt man denn das Ministerium, in der sie sitzt?
Ist Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist der
Okay,
Titel.
Gut, aber da muss ja irgendwie ein Ministerium zugrunde liegen, Gesundheitsministerium oder so.
Drogenbeauftragte der Bundesregierung klingt für mich wie so ein professioneller Dealer.
Irgendwie. Ja, ne?
Vielleicht
dealt die ja auch safe irgendwie mit Kokain oder so, ne?
Die Wahrheit ist doch folgende. Die Drogen sind ja nur deswegen verboten, damit die Polizei die konfiszieren kann und die Drogenbeauftragte dann der Regierung diese konfiszierten Drogen zur Verfügung stellen kann. Das ist doch ganz einfach.
Ja, es ist logisch. Kein Wunder, warum die immer nur so bedepperte Entscheidungen treffen. Die sind halt alle richtig high.
Das nur so als kurze Meldung, wo ich gesagt habe, okay, die gute Frau macht so ein bisschen den Eindruck auf mich, als sei sie so ein, neben der Ahnungslosigkeit, aber als sei sie ein bisschen überfordert einfach mit ihrem Job.
Das glaube ich definitiv für dich mit, aber momentan herrscht ja auch eine gewisse Überforderung im Staat Israel, beziehungsweise zwischen Israel und den arabischen Nachbarländern. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, der Nahostkonflikt wird nämlich weiter angeheizt. Aber bevor wir uns anschauen, was aktuell Phase ist zwischen den Israelis und den Arabern, kommt ein kleiner, aber auch sehr verkürzter geschichtlicher Exkurs. Grund dafür ist natürlich, dass wir diesen riesigen Konflikt nicht in der Kürze der Zeit unseres Podcasts darstellen können. Der Nahostkonflikt ist ein Streit zwischen Arabern und Israelis um die Region Palästina. Und der Streit entstand so ungefähr um 1948, als Israelis auf die Idee kamen, Araber aus Palästina zu vertreiben, um den Staat Israel dort errichten zu können. Grund hierfür war natürlich die Vertreibung von ungefähr 6 Millionen Juden aufgrund der Herrschaft des Nationalsozialismus und dem einhergehenden Judenhass und dadurch auch die Tötung von Juden. Araber, die zurückblieben in Palästina, erhielten allerdings andere Rechte als die Israelis. Und dadurch entstand der Zustand der Unterdrückung, beziehungsweise das Gefühl der Unterdrückung kam natürlich auch, was natürlich logisch ist, wenn zwei Parteien quasi unterschiedliche Rechte innehaben und somit sich anders in ihrer Umwelt bewegen können. Und seither kocht die Wut immer wieder auf und spiegelt sich in mehreren Kriegen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarländern wieder. Genauso wie der aktuelle Konflikt. Da kommen wir jetzt natürlich zu der Frage, was passiert aktuell? Zurzeit beschießen die palästinensische Organisation Hamas und der islamische Dschihad den Luftraum über Tel Aviv mit Raketen. Und dadurch kamen bereits in mehreren Auseinandersetzungen mehr als 50 Menschen ums Leben. Viele Gebäude sind zerstört und viele Existenzen dadurch am Boden. Und nach israelischen Angaben haben die Hamas und der islamische Dschihad seit Montag mehr als 1000 Raketen abgefeuert. Natürlich aber auch als Reaktion auf einen Angriff im Gazastreifen, der nicht zu Israel gehört, beziehungsweise zum israelischen Gebiet. Dort hatte das Militär nach einer Vorwarnung ein Hochhaus zerstört. In dem Gebäude befanden sich auch Büros von Mitgliedern des Hamas-Politbüros. Bei einem weiteren Luftangriff wurde ein zweites Hochhaus in Gaza-Stadt zerstört, wo auch ein Nachrichtensender aktiv war. Und aufgrund dieser Vorkommnisse wurde dann der Nahostkonflikt wieder weiter aufgestachelt, was natürlich extrem schlimm ist für die Menschen, die dort leben, weil sie ja unter Kriegszuständen leben müssen, ne?
Ja, jetzt muss man natürlich beachten, wir berichten immer so über die Ereignisse des Mais. Mittlerweile, glücklicherweise, herrscht da ja wieder ein Waffenstillstand zurzeit, aber genau. Das ist halt alles mega instabil und so. Und
sau instabil. Die finden halt keine Regelungen.
Sondern tatsächlich auch, ich habe da neulich auch so mit Leuten drüber geredet, wo ich mir immer denke, so, sag mal, Leute, also, das geht um Religion. Nimmt das man nicht, also, okay, das ist jetzt für uns
wahrscheinlich naja, gleich zu sagen. Es geht ja auch um Landbesitz also, letztendlich.
Ja,
ne?
Aber das
es ist ein
das
Krieg Ding, der Kulturen, ist, ja.
Ne? Es geht da im Kern, geht es da um irgendwelche religiösen Dinge, wo ich mir immer sage, Alter, wir leben im Jahr 2021. Da muss man doch mal so langsam, jeder soll ja seinen Glauben haben, aber da muss man doch so langsam sehen, so Glauben kann und soll überhaupt gar kein Grund sein, dass man sich da gegenseitig mit Raketen beschießt. Also das gibt überhaupt gar keinen Grund, warum man es machen sollte, aber Religion ist ja jetzt nun mal besonders bescheuerter Grund.
Schließen wir einfach das Thema ab mit dem Zitat, die das. Macht der Gedanken.
Gut, lassen wir einfach mal so stehen. Dann mache ich aber mal weiter, wenn wir schon so bei so bescheuerten Meldungen sind, dann mache ich mal einmal weiter mit einer kurzen Meldung, tatsächlich nur einer kurzen Meldung aus Hongkong. Wir haben da wie ist das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer, wir berichteten in unserer Ausgabe vom Blablabla, bla bla, keine Ahnung in welcher, aber wir haben schon mal gesprochen über Hongkong, dass es da eine Wahlrechtsreform geben soll,
genau.
Die von China vorangetrieben wird. Die ist jetzt im Mai umgesetzt worden und die Regelung sieht vor, dass von den 90 Abgeordneten im Parlament von Hongkong jetzt nur noch 20 frei gewählte sind und die anderen 70, um es verkürzt auszudrücken, werden quasi von China bestimmt.
Geil. Das bedeutet, mega die ungeil. Demokratie bzw. das demokratische Verhalten ist da so gut wie futsch. Alles ist wieder fremdgesteuert und wir kehren wieder zurück zu diktatorischen Zuständen.
Genau.
Yay.
Grüße nach China. Dann, um kurz mal was Positives zu sagen, auch nur so eine kurze Meldung. Und zwar geht's um... Mir fällt immer wieder ein, es geht um ACAP.
Es geht um ACAP.
Lol. Also um Frau Baerbock auf jeden Fall, die jetzt sich positioniert hat und gesagt hat, dass sie dafür ist, dass Fliegen auf jeden Fall teurer sein sollte als Bahnfahren und sich auch dafür einsetzt, dass es keine Kurzstreckenflüge mehr gibt.
Verbotspolitik.
Ja, ich finde es immer so toll, wie alle Leute aufschreiben, hier, Kurzstreckenflüge verboten, wo sind wir denn? Wir haben gerade in der letzten Monatsrückblicksendung, glaube ich, auch gesagt, Frankreich hat uns das sogar schon vorgemacht. Jetzt haben wir, werden wir nachher noch hören, aus Spanien haben wir auch noch eine Nachricht, die in eine ähnliche Richtung geht. So, also wir brauchen nicht so tun, als sei das jetzt was völlig Außergewöhnliches und total Komisches und
ja,
so
weiter letztendlich.
Und so fort. Und Leute, Entschuldigung, jetzt fange ich gerade wieder an, mich so ein bisschen aufzuregen. Und Leute da draußen, also vor allen Dingen die Leute, meine ich jetzt, die immer sagen, ja, der Markt regelt das schon alles, Alter, der Markt regelt gar nichts, so außer Profite. Umwelt ist dem Markt scheißegal.
True, das sehe ich auch so. Und letztendlich muss man auch sehen, wenn man das Klima retten möchte, ist es sinnvoll, auch sich selber irgendwo Grenzen zu setzen, weil ansonsten verfließen die Grenzen und alles ist eine Sache der Routine in dem Fall. Wir Menschen sind Routine, beziehungsweise lieben Routine und in dem Sinn, wenn wir das einmal durchgesetzt haben, dass Kurzstreckenflüge in Deutschland nicht mehr so gut laufen, ja, dann müssen wir uns dran gewöhnen, dann werden wir auch Alternativen finden.
Ja.
Und vielleicht kommt dann irgendwann der Hyperloop, aber ich muss auch ehrlich gestehen, der Großteil der Menschen nutzt ja diese Kurzstreckenflüge gar nicht irgendwie zum privaten Vergnügen, sondern eher im Sinne von Business. Also schnell von A nach B irgendwie fliegen zu können, um vor Ort einen Termin wahrzunehmen. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir eins durch Corona gelernt haben, dann ist es, dass die Digitalisierung uns super viel Flexibilität und Zeit einsparen kann. In dem Sinn, wenn ihr Geschäftstermine habt, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, mit persönlicher Anwesenheit, ja, dann macht das doch einfach über eine Zoom-Konferenz. Also was ist jetzt das große Problem, irgendwie ein 100er im Monat für eine stabile 250.000er Leitung irgendwie ins Internet zu investieren oder 250 Euro für einen Kurzstreckenflug? Also doesn't make sense at all.
Das ist vollkommen richtig, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Das soll, also mindestens das sollten wir aus der Corona-Zeit halt irgendwie gelernt haben. Und alles andere ist halt wieder so typisch, dass alle möglichen Leute jetzt aufschreien. Ich will jetzt nicht sagen, ich erinnere mich, das wäre übertrieben, aber in den 70er Jahren irgendwann, ich weiß, vielleicht war es sogar 77, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwann in den 70er Jahren wurde in Autos die Gurtpflicht eingeführt. Das gab es halt vorher nicht.
Fanden auch alle ganz scheiße, ne?
Ein Aufschrei. Boah, ich werde in meiner Freiheit beschnitten und so weiter und so fort. So gibt's ja gar nicht. Da wurden damals ein Renner war, da, es wurden weiße T-Shirts verkauft, wo so und so wie so ein Gurt ein schwarzer Streifen drauf waren, damit man sich die anziehen konnte und von außen die Polizei nicht sofort sehen konnte, dass man nicht angeschnallt ist, weil da so ein Gurt aufgedruckt war auf das T-Shirt.
Und heutzutage will sich jeder unbedingt einen Sicherheitsgurt ummachen, wenn er im Auto sitzt, weil er sich unsicher fühlt, dass ein aktiv fahrender Autofahrer ihm irgendwie reinfahren könnte.
Ja, ich meine, Gurtpflicht ist für uns heute völlig normal und jeder sieht ein, dass das sinnvoll ist, das zu tun so. Und das wird mit den Kurzstreckenflügen, die meisten Leute sehen ja jetzt schon, also die meisten vernünftigen Leute sehen ja jetzt schon ein, dass das sinnvoll ist und dass es auch sinnvoll ist, das zu verbieten, weil die Airlines von alleine das nicht machen und offensichtlich die Kunden von alleine auch nicht sagen, nö, ich nehme das jetzt einfach nicht
mehr. Ja, aber mal im Ernst, also ich meine, wer vermisst denn zurzeit gerade Kurzstreckenflüge?
Ja, ich habe die nicht nur zurzeit vermisse ich die nicht, ich habe die noch nie.
Ja, ich rede ja jetzt nicht von dir, das war jetzt eine pauschal rhetorische Frage.
Stimmt.
Und die Antwort darauf ist quasi keiner. Also vor allen Dingen nicht die Mehrheit, das ist eine Minderheit.
Eben.
Und für eine Minderheit eine Technologie beziehungsweise eine Option offen zu lassen, die exorbitant dämlich ist und allen schadet auf der Welt, weil sie CO2 in die Luft bläst. Aber ja, so meine Meinung dazu. Damit wir jetzt euch auch noch ein bisschen Musik in die Ohren blasen.
Hast du nicht noch eine?
Nee.
Dann habe ich aber noch eine.
Du hast noch eine?
Ja.
Ach Mensch.
Weil wir gerade so im Flow sind, was das Schnacken angeht, habe ich mir gedacht, im zweiten Teil will ich mal eine Sache, die im Mai auch Thema war. Da geht es gar nicht so drum, ums fachliche Rüberbringen von irgendwelchen Tatsachen, wie der Stand da ist, sondern einfach nur mal, da wollte ich mal so deine Meinung erfragen.
Ach,
so, das
wollte ich sagen. Ja, dann noch keine Playlist.
Siehste.
Meine Meinung.
Es geht nämlich.
Meine Meinung!
Es geht nämlich um folgende Frage. Wurde im Mai ja immer wieder heiß diskutiert. Das Thema Patentaussetzung für Impfstoffe. Wie denkst du denn darüber?
Ja, finde ich sinnvoll, aber finde ich auch nur sinnvoll, wenn dann auch Subventionierungen für die Umsetzung oder besser gesagt für die Produktion dieser Impfstoffe mitgeliefert werden an Dritte Weltländer.
Mhm.
Weil nicht jedes Dritte Weltland mal eben so ein paar Produktionsstätten irgendwie aus dem Boden stampft, wie China ein Krankenhaus in 6 Tagen.
Naja, also okay, Dritte Weltländer finde ich nochmal ein ganz spezielles Thema, aber ich glaube in erster Linie geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass es ja aktuell in den ersten Weltländern Produktionsstätten gibt, die halt anderen Firmen gehören, die theoretisch Impfstoffe herstellen oder die auch Impfstoffe herstellen, aber eben halt nicht diesen. Mhm. Und so ja die Möglichkeit gegeben wäre, mehr Produktionsstätten zu nutzen, um Impfstoff einfach herzustellen.
Ist natürlich sinnvoll, ist dann wieder so eine marktwirtschaftliche Geschichte, ne, die dahinter steht. Der Markt mal regelt wieder halt doch nicht alles. Und in dem Sinn, ja, natürlich ist das sinnvoll. Was wir halt verstehen müssen, ist, dass es uns in den nördlichen oder besser gesagt in den westlichen Ländern, wenn man dann mal global schaut, es geht uns sehr gut. Na, also wir sind nicht so extrem von dieser Krise betroffen, dass wir jetzt Sauerstoffnot hätten. Natürlich sind wir betroffen, ja, aber hätte man eine Skala von 1 bis 5, sind wir auf einer 2,5, wenn es hochkommt. So, und es gibt Länder, denen es weitaus beschissener geht.
Allerdings.
Und die auch miserable gesundheitssystemische Zustände haben, die Hilfe brauchen. Und da ist sowas sehr sinnvoll. Da frage ich mich halt auch immer am Ende des Tages, wie kann es sein, dass der menschliche Gedanke so verdrängt wurde vom ökonomischen Gewinnmaximierungsgedanken? Das ist doch krank.
Ja, das ist ja irgendwie so ein Thema, was uns in verschiedenen Sendungen und, immer wieder begegnet.
Und ne? Dann gehen wir alle am Sonntag in die Kirche und plädieren für Nächstenliebe. Was eine Blasphemie.
Ja, scheinheilig. Wieso? Du brauchst doch, ich sag mal so, als Wirtschaftsboss, um das jetzt mal so vereinfacht darzustellen, brauchst doch nur sonntags in die Kirche zu gehen und 10 Euro in den Klingelbeutel schmeißen, dann bist du von all deinen Sünden befreit.
Ist das auch so eine Art Coping? Ich glaube schon.
Ja, für manche Leute bestimmt. Hm. Und letzten Endes ist auch das ja ein System gewesen, was es schon seit Jahrhunderten gibt. Ablasshandel, damit wurde mal richtig Kohle verdient. Und manche Leute sehen das vielleicht jetzt noch
so. Ich finde das hart gestört.
Naja. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort für den zweiten Teil. Ich finde das hart gestört.
Ich und
mit diesen aufbauenden Worten gehen wir in die
Ja, wir sind angekommen im dritten Teil und damit ist natürlich auch die zweite Late Machado Playlist am Start.
Okay.
Tobias ist hart verwirrt, aber das ist ja auch eine hart verwirrende und gestörte Playlist, die natürlich saugeil ist. Und deswegen setze ich auch den Song von Walk the Moon, We Are the Kids, auf die Late Machado Playlist für diese Woche. Und du so, Tobi.
Ja, ich setze einen wunderschönen Song auf die Liste. Also wenn ihr diesen Song hört, dann nehmt euch einen Augenblick Zeit. Setzt euch an irgendeinen Ort, den ihr schön findet, gerne auch irgendwie in der Natur oder so, keine Ahnung, das wäre jetzt so meine Empfehlung, aber auf jeden Fall mit ganz lieben Grüßen an den Dennis, durch den ich den Song kennengelernt habe, setze ich auf die Playlist von Manchester Orchestra das Lied I Know How to Speak.
Ganz geile Band, gerne mal reinhören, die haben auch das Lied Simple Math gemacht, was wir auch schon auf die Late-Machado-Playlist gesetzt haben.
Das ist ja ein Lied, was uns auf ganz besondere Art und Weise verbindet.
Lief auch schon bei Joko und Klaas und lief auch schon im Auto im Skandinavien-Trip.
Gefühlt 500 Mal während des
Urlaubs.
Ja, und das meine ich gar nicht
ist
negativ.
Ist aber schön. Es, ja, ist, das war es total, ist halt ein Lied, das kannst du rauf und runter hören, auch 580 Mal.
Haben wir ja auch schon auf der Playlist, ist eins der ersten Lieder, glaube ich, die wir jemals auf die Playlist gesetzt haben. Ich glaube, unter den ersten 10 Liedern dürfte es dabei sein. Auf jeden Fall irgendwie relativ
aber am Anfang. Weißt du, was ich nicht mehr hören kann? News von den AfD.
Ach, schade. Ich habe da so News mitgebracht.
Die AfD-Infobox.
Klinglingling, genau. Nachdem die AfD-Infobox ja in den letzten Monatsrückblicksendungen zwar vorhanden war, aber immer relativ spärlich bestückt war an Meldungen, sage ich mal, haben wir diesmal einige Meldungen mitgebracht. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal anfangen oder willst du anfangen?
Fang du gerne an.
Okay, dann fange ich erstmal mit zwei vergleichsweise harmlosen Meldungen für den easy Einstieg in die Thematik der Alternative fürs Denken ein. Und zwar geht es um den allseits bekannten Nazi Bernd Höcke.
Aha.
Bei dem gab es nämlich eine Hausdurchsuchung.
Ach schön, und
weil
was gefunden?
Gegen ihn ermittelt wird wegen Volksverhetzung. Und der Thüringer Verfassungsschutz hat den AfD-Landesverband dort als gesichert extremistisch eingestuft.
Sehr schön. Und zwar bin ich auf Twitter auf einen Tweet gestoßen von dem Herrn Bodo Ramelow. Hat den ja in erster Linie nichts mit der AfD zu tun, aber er hat sich zu der AfD geäußert.
Was hat er denn gesagt?
Zu ein paar Zitaten von AfD-Politikern, zum Beispiel von Johannes Biesel. von der AfD mit dem Zitat: Das Problem an Fasching ist, dass du nicht sagen kannst, ob sie 14 oder 18 ist. Wenn du Pech hast, kommst du an die 18-Jährige. Oder
ja, sehr geschmackvoll.
Dubravko Mandik. Eine Vergewaltigung findet nicht unabhängig von sexuellen Reizen statt und die seien hier gesetzt worden. Der Mensch ist nicht immer Herr seiner Triebe.
Also ein AfD-Mitglied oder Politiker, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, der Vergewaltigung rechtfertigt
quasi. Ja, ja, aber es geht auch sehr noch schön weiter, und zwar Gerhard Welter äußert sich auf ein, ja, äußert sich einfach generell: Mir soll es ja recht sein, ich werde in meinen Rechten nicht eingeschränkt. Frauen brauchen einen Vormund, bei Ihnen und paar anderen Menschen mit Menstruationshintergrund kann ich es sogar nachvollziehen. Oder Achim Nieder, ja, der auf den Weltfrauentag reagiert mit: Weltfrauentag, gute Idee, man könnte zur Feier des Tages ja mal wieder in den Puff gehen. Und darauf antwortet Bodo Ramelow: Die Texte sind unglaublich. Dazu kommt noch das Geschwurbel von B. Höcke zu mehr Männlichkeit. Manneszucht in reinster Form. Da weiß doch Frau, wo ihr Platz wieder sein soll. Warum wählen Frauen überhaupt noch AfD? Also ich finde die Frage berechtigt.
Ja, es geht in der AfD-Infobox auch gleich weiter mit dem Thema AfD und Frauen, denn die AfD Sachsen-Anhalt hat eine Forderung formuliert unter der Überschrift Kinderfreundlichkeit als Staatsziel. Und die AfD schreibt: Zur Absicherung der notwendigen staatlichen Anstrengungen fordert die AfD die Aufnahme einer ausgeglichenen Geburtenbilanz, in Klammern mindestens 2,1 Kinder pro Frau, Klammer zu, als Staatsziel in unser Grundgesetz. Also steht dort zwischen den Teilen, dass es verboten werden soll, dass Frauen keine Kinder bekommen. Und da stellt sich dann natürlich gerne die Frage, was passiert denn mit Frauen, die keine mindestens 2,1 Kinder bekommen? Das will ich eigentlich ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht wissen. Das
möchte ich auch nicht wissen. Also dann werden Strafen verhängt oder wie sieht das also, dann aus?
Ach, das ist einfach, diese Partei ist einfach, und die haben ja jetzt, die haben ja jetzt auch gerade sich auf ihr Spitzenkandidatenpärchen für die Bundestagswahl
geeinigt. Alice Weidel und ich habe den anderen Kropala vergessen. Ja, ja, genau.
Kropala heißt der, und mit dieser Entscheidung für diese beiden Kandidaten ist auch vollkommen klar, also es ist ja sowieso vollkommen klar, in welche politische Richtung die gehen, aber es gibt ja auch innerhalb der AfD unterschiedliche Flügel, die mehr oder weniger rechts sind. Und mit diesen beiden Spitzenkandidaten hat man sich auf jeden Fall für einen Flügel entschieden, der mehr rechts ist.
Definitiv. Und ja, das war es dann hoffentlich schon mit der AfD-Infobox für diesen Monat. Aber es geht noch weiter.
Mit dem braunen Sumpf nicht.
Ja, es gibt halt auch noch eine andere Partei, eine Volkspartei, die ja rechts von der Mitte steht, gefühlt, könnte man sagen. Und das ist die CDU. Und da hat Tobi was zu mitgebracht.
Ja, nee, nicht. Nein, ja, habe ich auch. Aber bevor wir zur CDU kommen, gibt es noch eine kurze Sache, die mit dem braunen Sumpf noch zu tun hat.
Und
deswegen habe ich es ja gerade eben gesagt. Der Verfassungsschutz beobachtet Ken FM, wo Jensen dahinter steckt.
Oh, ja.
So, und das passt eher direkt nach die AfD-Infobox als nach der CDU, finde ich. Deswegen wollte ich das nur einfach so als kurze Meldung und als Ausdruck meiner Freude, wollte ich das noch unterbringen.
Dann jetzt nochmal die Überleitung. Es gibt auch eine Volkspartei, die gefühlt irgendwie doch rechts der Mitte steht und nicht so die bürgerliche Partei widerspiegelt. Und das ist die CDU.
Ja,
und dazu hat Tobi was mitgebracht.
So. Habe ich. Vollkommen richtig. Mehrere Dinge. Und ich glaube, du hast ja auch zur CDU was mitgebracht. Ich fange erstmal an, damit wir uns so langsam von rechts nach links sozusagen bewegen, fange ich auch rechts in der CDU an. Im Mai ist eine Entscheidung gefallen, was die Bundestagskandidaturen in den einzelnen Wahlkreisen und so weiter und so fort angeht, nämlich dass Hans-Georg Maaßen für die CDU, für den Bundestag in Südthüringen kandidiert.
Passt das nicht eher in die AfD-Infobox?
Ja, fast, ne?
Maaßen
hat ja zumindest öffentlich auch mal drüber nachgedacht, in die AfD einzutreten. Und tritt jetzt in den Wahlkampf ein und haut so Parolen raus, das, was die Grünen betreiben an Politik, sei Rassismus gegen die eigene Nation, hat er zum Beispiel gesagt. Und er warnt vor der Bundestagswahl und sagt: Wer im September für den ökosozialistischen Block wählt, der wählt seinen Schlechter selbst.
Ja, ziemlich bedrohlich, was der liebe Herr Maaßen da raushaut und ziemlich gestört, was er da verbal zusammenfrümelt. Auch wieder definitiv irgendein Geschwurbel, aber ist in Ordnung.
Und passend dazu ein Wahlplakat der CDU aus Sachsen-Anhalt mit dem Titel drauf: Kein Bock auf Kommunismus, wir auch nicht. Darum am 6. Juni CDU wählen. Wo ich mir denke, okay, ich kenne keine Partei in Deutschland, die den Kommunismus hier in Deutschland einführen möchte, ehrlich gesagt.
Das ist auch irgendwie.
Aber das, ich will nicht sagen zuversichtlich, nee, gar nicht, sondern das ist für mich so ein Vorgeschmack, auf welchem Niveau der Wahlkampf dieses Jahr ablaufen wird. Ich glaube, wir werden ein fürchterlich schrecklich ein niedriges Niveau. Das wird ein Shitstorm
wie in Amerika.
So,
genau. Das wird ein richtiges schönes Ausstechen, glaube mal.
Ganz
das,
genau.
Das wird eklig. Aber du sprachst gerade eben von keinen Bock mehr. CDU-Politiker haben nämlich keinen Bock mehr. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, worauf haben sie keinen Bock mehr? Und die Antwort ist gendern.
Ach, da hat doch der Fotzenfritz neulich genau was zu gesagt.
Friedrich Merz machte den Anfang zu seiner Anti...
Letzten, war das die letzte Monatsrückblicksendung?
War es. Ja, zu seiner Anti-Gender-Kampagne und forderte ein Gender-Verbot in öffentlichen Institutionen. Und so dachte sich jetzt die Hamburger CDU, dass sie mitzieht. Der Hamburger, oder besser gesagt die Hamburger CDU, hat sich nämlich geschlossen gegen eine gendergerechte Sprache ausgeschlossen. Nachdem der Landesvorsitzende den ersten Aufschlag zu einem Verbot in staatlichen Institutionen forderte, zog natürlich seine Masse hinter ihm her. Die Forderung fußt hauptsächlich auf einer Befragung der Infratest DIMAP aus dem Mai für die Welt am Sonntag. Und aus der Befragung geht hervor, dass die überwiegende Mehrheit sich gegen eine gendergerechte Sprache innerhalb der Medien ausspricht. Interessant ist hierbei allerdings die Verteilung der Teilnehmer in Alter, Geschlecht und Bildung. Und vor allen Dingen lehnen über 60% der Teilnehmer in den Altersklassen zwischen 40 bis 65 und 65 plus die gendergerechte Sprache ab. Menschen zwischen 18 und 39 Jahren sprechen sich in der Mehrheit für eine Gendersprache aus. Viel Abneigung erlebt man auch in den Bereichen der männlichen Teilnehmer und vor allem in niedrigen bis mittleren Bildungsniveaus. Im höheren Bildungsniveau zeichnet sich hier allerdings eine deutliche Mehrheit für eine gendergerechte Sprache ab. Aber zurück zu diesem Verbot. Was soll jetzt explizit dieses Verbot beinhalten? Laut der Hamburger CDU sollen nämlich in allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderweitigen staatlichen Einrichtungen keine grammatikalisch falsche Gendersprache verwendet werden. Und dadurch soll vor allem Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, die keiner gendergerechten Sprache verwenden möchten, vorweggegriffen werden. Denn die CDU Hamburg erwähnte diesmal, dass ihnen das extrem wichtig sei. Okay. Ja. Muss man nichts zu sagen, aber die Hauptannahme für dieses Verbot sei, dass gendergerechte Sprache Menschen ausgrenzen würde. So Christoph Plöß, glaube ich, heißt der, der Hamburger CDU-Chef. Und ein Weltbild der gendergerechten Sprache zugrunde liegen würde, dass die Gesellschaft nicht als Ganzes sieht, sondern sie nach, Geschlechtern, sexueller Orientierung und weiteren Merkmalen einteilen würde. Und ebenso erläutert Plöß dann, dass das, oder Plöß, ich glaube, der heißt Plöß. Ja, der heißt Plöß. An dieser Stelle auf jeden Fall sorry an euch Brainies, dass ich mich da verlesen habe, aber der Plöß äußerte, dass sich die CDU gegen ideologische und grammatikalisch falsche Gendersprache zugegen setzen würde, für mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Also wie ich finde, ist das eine sehr unzutreffende Aussage, wenn man sich die politische Verortung der CDU innerhalb der Gesellschaft anschaut, die mittlerweile natürlich mehr rechts liegt als jetzt irgendwie in der gut bürgerlichen Mitte. Und ebenso ist es wichtig, sich den wissenschaftlichen Diskurs anzusehen, was gendergerechte Sprache bereits im Kindesalter für Vorteile bietet. Hierzu ein Auszug aus der IDO Online, die ich euch mitgebracht habe. Wenn Berufe in einer geschlechtergerechten Sprache dargestellt werden, Nennung der männlichen und weiblichen Form, zum Beispiel IngenieurInnen und Ingenieure statt nur Ingenieure, schätzen Kinder typisch männliche Berufe als erreichbarer ein und trauen sich selbst eher zu, diese zu ergreifen.
Was ja positiv ist.
Richtig. Und zu diesem Ergebnis kommen PsychologInnen und Psychologen, beziehungsweise Psychologinnen und Psychologen, ich gender schon immer normalerweise, an der Freien Universität Berlin. In zwei Experimenten lassen sie nämlich 591 Grundschüler und Grundschülerinnen Berufsbezeichnungen entweder in der geschlechtergerechten oder in männlicher Sprachform vor und ließen die Kinder die Berufe bewerten. Und das Ergebnis ist, Kinder, denen die geschlechtergerechten Berufsbezeichnungen präsentiert worden waren, trauten sich viel eher zu, einen typisch männlichen Beruf zu ergreifen, als Kinder, denen nur die männliche Pluralform genannt worden war.
Was ja eine gute Sache ist.
Und die typischen männlichen Berufe wurden nach der geschlechtergerechten Bezeichnung als leichter erlernbar und weniger schwierig eingeschätzt als nach der rein männlichen Bezeichnung. Und eine Erklärung könnte darin liegen, dass Kinder bereits im Grundschulalter gelernt haben, männlich besetzte Aufgaben mit höherer Schwierigkeit zu assoziieren. Also, so zeigt sich, dass es sinnvoll ist, über eine Freistellung der gendergerechten Sprache zu reden, statt nur mit Verboten zu jonglieren und die Verbotspolitik wieder in den Vordergrund zu stellen.
Also das ist ja auch irgendwie, finde ich, so eine ganz schräge Entwicklung der Sozialisation in unserer Gesellschaft, was du jetzt gerade sagtest, dass Berufe, die in ihrer männlichen Form dargeschrieben stehen, als schwerer angesehen werden als Berufe, die in ihrer weiblichen Form geschrieben werden. Also oder Tätigkeiten, hast du ja mehr auch gesagt. Das würde ja bedeuten, nehme ich mal eine, und ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, nehme ich jetzt mal eine typisch weibliche, beziehungsweise ich möchte fast sagen exklusiv weibliche Aufgabe in Anführungsstrichen, die Geburt. Das müsste ja dann also eine völlig easy Tätigkeit sein. Ich glaube aber, dass es eine der schwierigsten Aufgaben der ganzen Welt ist. Und das
mal,
ist nun mal was exklusiv Weibliches.
Hast du mal die Experimente gesehen von den Kerlen, die sich diese Wehenimitatoren an den Bauch geschmiert haben?
Ja, Männer sind weicher. Ja.
Auf Stufe 2 sind die schon halb abgekratzt. Also natürlich. Das war schon echt süß, um ehrlich zu sein.
Respekt vor den Frauen auf jeden Fall so. Ich möchte ehrlicherweise das nicht erleben, weil, weiß nicht, ich hätte Angst, dass mich das einfach völlig zerreißt.
Ich auch nicht.
So, und das zeigt schon, wer hier wirklich das starke Geschlecht ist, meiner Meinung nach.
Safe, aber von solchen, ja, es sind ja auch irgendwie Good News zu den richtigen Good News jetzt.
Ja, stimmt. Die haben wir ja auch einmal in unserer Monatsrückblicksendung und da haben wir ja auch verschiedene Sachen mitgebracht. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, Großbritannien erkennt Gefühle bei Wirbeltieren gesetzlich an. Denn die britische Regierung will das Land zum Vorreiter bei Tierrechten machen. In einem Gesetz soll betont werden, dass Tiere sich ihrer Gefühle und Emotionen bewusst sind und Freude und Vergnügen sowie Leid und Schmerz empfinden können. Das ist
sehr
schon
cool.
Schön.
Ein guter Schritt auf jeden Fall, um die Tierrechte zu stärken. Wunderbare Sache das.
Aber ich möchte da eher noch kurz was anbringen, denn bitte. Es gibt noch eine glückliche Nachricht für alle Veggies unter euch. Denn der Fleischkonsum ist letztes Jahr um 4% gesunken und äquivalent dazu der Verkauf von Fleischersatzprodukten um 37% gestiegen.
Auch eine gute Nachricht,
ja.
Grundsätzlich erstmal. Sehr schön. Ja, dann mache ich mal weiter. Die erste Nachricht, die ich mitgebracht habe, ist so ein kleines bisschen ausführlicher. Und zwar geht es um die Pflege- und Gesundheitswirtschaft im weitesten Sinne. Und das gibt so eine Internetseite, beziehungsweise auch so eine Initiative, die nennt sich Good Jobs. Vielleicht hast du da auch schon mal von gehört.
Nee, noch nicht.
Auf jeden Fall beschäftigen sich eben halt damit, wie sind Arbeitgeber so drauf und sind das gute Jobs, die anbieten oder nicht. Und die haben so Kriterien formuliert, beziehungsweise es gibt Kriterien, um Firmen als sogenannte Good Company anzusehen.
Oh, nice, okay.
Und das sind Kriterien wie Umweltschutz, Gesellschaft fair gestalten, Wissen vermitteln, Menschen helfen, Fairness gegenüber den Mitarbeitern und bewusst wirtschaften. Das sind so Kriterien. Und die haben jetzt, beziehungsweise bin auf einen Artikel gestoßen, wo 8 Unternehmen aus der Pflege- und Gesundheitswirtschaft vorgestellt werden, die genau diese Aspekte versuchen eben halt zu leben. Und ich will gar nicht näher auf die einzelnen Unternehmen eingehen. Ich möchte sie in dieser Sendung einfach nur mal nennen, damit erstens, falls irgendwelche Brainies in dem Bereich arbeiten und vielleicht auf der Suche nach Arbeitgebern sind, sie wissen, nach welchem Arbeitgeber, beziehungsweise ihr wisst, nach welchem Arbeitgeber ihr suchen könnt. Und zweitens denke ich, dass solche Unternehmen, die sich in den freiwillig ja solche Begriffe auf die Fahne geschrieben haben, wie ich sie eben genannt habe, das finde ich einfach erwähnenswert.
Natürlich so. Ist es das.
Und deswegen nenne ich einfach mal die 8 Namen und die entsprechenden Städte dieser Unternehmen. Das ist zum einen das Emanuel Seniorenzentrum in Berlin. Grüße gehen raus. Dann ist es die Firma Mindful Doctor. Darüber hinaus die Stimme Voice mit Z geschrieben. Dann die Kreiskliniken Reutlingen in Baden-Württemberg. Dann die Who Cares App. Die Sozialholding Mönchengladbach und die kenne ich tatsächlich aus einem Buch, nicht aus Deutschland, das sogenannte Butzorg-Modell. Das ist ein Krankenpflegedienst in den Niederlanden, die bereits seit 2007 mit ganz moderner Führung arbeiten, mit selbstorganisierenden Teams und diesen ganzen Geschichten.
Ja, von denen habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört innerhalb einer Reportage.
Und dann gibt es noch die Ich und Du Pflege GmbH in Freiburg im Breisgau, das Evangelische Krankenhaus Hubertus in Berlin. Das waren die 8 Unternehmen. Props an euch Unternehmen, dass ihr da so in die richtige Richtung geht, weil wir ja auch in der einen oder anderen Sendung immer wieder darüber sprechen, wie sich Arbeitgeber verändern müssten und so weiter und so fort. Deswegen Hut ab!
Exactly. Sehe ich genauso. Es gibt auch einen Hut ab an die katholische Kirche. Man mag es nicht glauben, in vielen katholischen Kirchen konnten sich homosexuelle Paare Anfang Mai segnen lassen. Unter dem Hashtag Liebe gewinnt fanden deutschlandweit spezielle Gottesdienste statt. Und in Köln machte die Kirche Christi Auferstehung in Lindenthal den Auftakt dazu.
Sehr gute Sache. Dann habe ich noch eine ganz kurze Meldung. Meine eben war ja lang. Schließe ich das Ganze ab mit der kurzen Meldung. Nicht ganz abschließen. Die letzte kommt nur noch zum Schluss. Und zwar verhetzende Beleidigung soll in Deutschland zum Straftatbestand werden. Was natürlich auch eine gute Sache ist. Auf jeden Fall, insbesondere wenn man sich mal so anguckt, was immer schön im Internet so abgeht.
Safe, sehe ich auch so. Eine kleine Nachricht noch zum Abschluss von mir in Bezug auf das Klima. Billigfliegern wird nämlich ab sofort Konkurrenz gemacht. Für unter 10 Euro in wenigen Stunden quer durchs Land. Und das bietet Europa bisher höchstens durch Billigflieger wie Ryanair und Co. In Spanien soll aber jetzt ein Low-Cost-Hochgeschwindigkeitszug den Flugzeugen Konkurrenz machen. Mit 310 km/h die Stunde wurden bisher 4 Millionen Passagiere in den letzten Monaten auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken befördert und dies soll nun ausgeweitet werden.
Das ist ja eine gute Sache, wir hatten es ja vorhin quasi schon angekündigt. Ja, und dann kommt die letzte Meldung von mir und da muss ich uns beiden tatsächlich auch mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Ah.
Ja, wir haben vor längerer Zeit schon mal berichtet über den Völkermord an den Herero.
Ja.
Und wir waren ja auch im letzten Sommer im Zuge unserer Reiseaktivitäten in Namibia, beziehungsweise ich war in Namibia. Ihr erinnert euch vielleicht an die Urlaubspost, wenn nicht, gerne nochmal anhören. Und ja, ich glaube, die Bundesregierung hat unseren Podcast gehört und was wir dazu gesagt haben, denn die Bundesregierung beziehungsweise Deutschland hat sich mit Namibia jetzt geeinigt und erkennt offiziell den Völkermord an den Herero und Nana an und hat vereinbart, dass in den nächsten 30 Jahren insgesamt 1,1 Milliarden Euro für Aufbauprojekte an Namibia bezahlt werden, als Entschädigung sozusagen. Und ja, das empfinde ich auch als gute Nachricht.
Ja, sehr geil. Ich nehme mich auch. Und damit.
Das waren die Meldungen aus dem Mai, wolltest du sagen.
Ja, ne? Haben es geschafft und richtig, sind am Ende geschafft. Unserer Sendung angelangt.
Wir hoffen, dass wir euch wieder informieren konnten. Und ja, du sprachst ja vorhin, das will ich einmal noch ganz kurz aufgreifen, du sprachst ja vorhin von dem Thema Rastertherapie. Da möchte ich dann anknüpfen, denn die nächste Sendung in der nächsten Woche wird ja wieder eine Sendung aus unserer Psychologie-Reihe sein. Und die findet tatsächlich auch, wie passend, zu dem Thema klinische Psychologie, also psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Wir teilen das in 2 Sendungen auf. Das ist das Thema. in der Sendung und darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viele Bäume braucht man für einen Wald? Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Und letzte Worte, wie immer, von dem wunderbaren Noah.
Das wünsche ich euch aber ebenso und wir hören uns. Bis dahin. Tschüssi.